Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land haben verdient, dass wir diese Aufgabe mit Mut und Zuversicht anpacken. Wir wissen, dass es dafür neue Antworten, innovative Ideen, mutige und bisweilen auch unbequeme Entscheidungen braucht. Aber in diesem Geiste haben wir den Koalitionsvertrag miteinander erarbeitet und in diesem Geiste wollen wir Deutschland zu neuer Stärke führen.
Mit diesen Worten hat Friedrich Merz heute nach hartem Ringen der Union mit der SPD die Einigung auf einen Koalitionsvertrag präsentiert und damit ganz herzlich willkommen zu diesen Tagesthemen. Es sei keine Liebesheirat, das machte CSU-Chef Söder schnell klar, auch wenn der wahrscheinlich künftige Kanzler Merz und SPD-Chef Klingbeil sich in den vergangenen fast 6 Wochen persönlich offenbar näher gekommen seien und nun bereits per Du. Sichtlich erleichtert verkündete das vierköpfige Spitzenteam beider Parteien einen vielfach angekündigten politischen Richtungswechsel. Aber was steht denn nun genau drin im 144 Seiten starken Koalitionsvertrag? Aus Berlin Jan-Peter Bartels.
Auftritt der Verhandler. Endlich fertig. Der Saal ist voll. Der Vertrag steht.
In den letzten Wochen, in den Monaten ist viel über rote Linien gesprochen worden. Aber das, was jetzt vorliegt, ist ein roter Faden.
Der Koalitionsvertrag ist ein Aufbruchssignal.
Es wird ein kleiner und kann ein kleiner Bestseller werden, denn jeder Satz ist Politik pur.
Wochenlang haben sie verhandelt, heute Vormittag dann. Zeit für Autogramme, Zeit für Fotos, Zieleinlauf. Am Nachmittag das Licht grell, die Scheinwerfer ganz auf den 4 Parteivorsitzenden. Heiß ist es auf der Bühne, ein wenig Prüfungssituation. Nun müssen sie das Publikum von ihrem Werk überzeugen. Ein wenig auch zusammenwachsen, zueinander finden.
Trotz einer neuen Dudes-Männer-Freundschaft zwischen Friedrich Merz und Lars Klingbeil, die es ganz zärtlich entwickelt hat. Ich bleibe da bei meinem Sie zunächst mal. Sage ich einmal als jemand, der das Landwirtschaftsministerium vertritt, Liebe vergeht, Hektar besteht, das ist eine Substanz.
Lassen Sie mich direkt an Markus Söder anschließen. Für all die, die an diesen Themen auch interessiert sind, wir beide duzen uns seit 5 Jahren. Sie können jetzt darüber nachdenken, was das bedeutet in Bezug auf Liebe und Hektar.
Brücken bauen, davon reden Sie viel. Die 4 sagen, die Demokratie, die kann es noch. 144 Seiten haben Sie geschrieben. So soll bei Finanzen und Steuern der Solidaritätszuschlag bleiben, die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen sinken zur Mitte der Legislatur und Bauern sollen Steuern auf Agrardiesel wieder wie früher rückerstattet bekommen.
Wir werden verantwortungsvoll umgehen mit dem Steuergeld, insbesondere aus dem Sondervermögen und für die Verteidigung. Wir werden einen soliden Bundeshaushalt aufstellen.
Und deswegen gibt es ganz wenige Verabredungen, wo Sie lesen werden, dass da steht, wir werden, und bei einigen steht, wir wollen. Und das heißt, wir nehmen es uns vor, aber ob es finanziert werden kann, das muss am Ende geprüft werden.
Nicht alle, aber viele Themen werden vorgestellt bei der Migration Nachfragen der Journalisten. Hier wollen sie schneller ausweisen, mehr Abschiebehaft, auch Asylsuchende zurückweisen in, wie es nun heißt, Abstimmung mit den Nachbarn.
Abstimmung bedeutet Abstimmung mit den europäischen Partnern. Und gehen Sie mal davon aus, dass ich in den letzten Wochen mit den wichtigsten europäischen Partnern im engen Austausch bin, die das übrigens genauso sehen wie wir, dass wir dieses Problem gemeinsam lösen müssen.
Die Verhandler sind fertig. Nun müssen Unionsparteigremien und SPD-Basis noch zustimmen. Und es beginnt die Debatte, wer sich stärker durchgesetzt hat.
Und natürlich auch, wer es umsetzt. Aber Namen von Ministerinnen oder Ministern wurden heute noch keine genannt, aber immerhin schon, welche Partei künftig welche Ministerien besetzt. Die CDU, Kanzleramt, Wirtschaft und Energie, das Auswärtige Amt, Bildung und Familie, Gesundheit, Verkehr und Digitalisierung. Die CSU wird für Inneres, Forschung und Landwirtschaft zuständig sein, die SPD für Finanzen, Justiz und Verbraucherschutz, Arbeit und Soziales, Verteidigung, Umwelt- und Klimaschutz, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Bauen. Ja, natürlich ließen auch die Reaktionen auf diesen Koalitionsvertrag nicht lange auf sich warten. Juli Kurz fasst sie zusammen.
Sie kann es kaum erwarten. Die Pressekonferenz der Koalitionäre ist noch in den letzten Zügen. Da steht Alice Weidel schon vor den Kameras. Die Devise ist klar: Schwarz-Rot vor sich hertreiben, diskreditieren. Eine Kapitulationsurkunde für Merz sei der Vertrag. Die Verschärfungen in der Migrationspolitik, reine Lippenbekenntnisse.
Das ist einfach nur eine Zeitkaufpolitik, damit Friedrich Merz in irgendeiner Form seine Basis beruhigen kann, weil er nämlich alle Interessen der Unionswähler an die SPD und an die Grünen verkauft hat. Nichts von dem, was Sie gerade aufgezählt haben, wird glaubhaft umgesetzt.
Die Grünen mögen inhaltlich mit der AfD wenig gemein haben, aber auch hier kommt die Kritik im Superlativ daher. Der Vertrag, ein Trauerspiel, Valium, Feigheit, auch beim Klimaschutz. So soll das Heizungsgesetz abgeschafft werden. Die künftige Koalition habe nicht mal den Anspruch, die Klimaschutzziele zu erreichen, meinen die Grünen.
Wir haben Ihnen mit den 500 Milliarden Euro die Grundlage dafür gegeben, dass das Geld zur Verfügung steht, Klimaschutz wirklich umzusetzen. Sie wollen es nicht nutzen. Es fehlt der politische Wille und das ist eine schlechte Nachricht für die Zukunft unseres Landes und für die Zukunft unserer Kinder und Enkel.
Gerade in der Wirtschaft hatte man viel Hoffnung auf eine neue Regierung gesetzt. Merz hatte eine Wirtschaftswende versprochen, einen Neuanfang. Nun verkünden Union und SPD heute etwa einen Industriestrompreis, Abbau von Bürokratie und später auch niedrigere Unternehmenssteuern. Die Industrie sieht gute Ansätze, mahnt aber zur schnellen Umsetzung.
Wir hatten uns beim Steuerbereich gewünscht, dass es schneller gehen würde, die Entlastungen, die angelegt sind, was wir durchaus positiv zur Kenntnis nehmen. Zugleich ist die Umsetzung tatsächlich dann erst ab 2028 ein eher schwieriges Signal.
Gemischte Gefühle auch bei den Gewerkschaften. Flexiblere Arbeitszeiten sollen kommen. Die Gewerkschaften haben da Bedenken. Das Fass will man heute aber nicht aufmachen. Lieber das Positive in den Vordergrund stellen.
Ermutigende Signale sehen wir in der Entlastung für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen, zum Beispiel die Reduzierung der Energiepreise, aber auch die Mietpreisbremse, die wieder verlängert werden soll. Wir sehen das Wollen einer Stärkung der Tarifbindung in diesem Land.
144 Seiten ist der Koalitionsvertrag lang. Entscheidend ist nicht nur, was drinsteht, sondern auch, was am Ende wirklich umgesetzt wird.
Ja, so hatte die Union am Wahlabend ihren Kanzlerkandidaten ja gefeiert für den klaren Wahlsieg der CDU-CSU. Doch schnell wurde klar, die Verhandlungen mit dem potenziellen Partner der SPD, die werden kein Spaziergang. Und seit der Verabschiedung des milliardenschweren Schuldenpakets und der Lockerung der Schuldenbremse, da grummelt es mächtig an der Parteibasis. Von Rambo Zambo, so die Partyansage von Merz damals, keine Spur mehr. Den echten Politikwechsel, wie ihn viele an der Basis gefordert hatten, den sahen etliche in Gefahr. Ja, wie zufrieden ist man bei der Union nun mit dem, was da herausgekommen ist?
Zufrieden oder nicht? In Karlsruhe gibt es durchaus Gesprächsbedarf zum neuen Koalitionsvertrag. Aber während die Junge Union auf Bundesebene Friedrich Merz gerne kritisiert, steht man hier hinter dem künftigen Kanzler.
Alles in allem fühlt sich auch die junge Generation innerhalb der CDU, also die junge Union, auch mit den Sorgen und Forderungen gehört.
Entbürokratisierung, die Einführung eines Digitalministeriums, das kommt hier gut an. Erst auf Nachfrage finden sich doch Punkte im neuen Koalitionsvertrag, bei denen man sich mehr erhofft hätte, vor allem im Hinblick auf die geplanten Milliardenschulden.
Ja, die Sondervermögen haben geschmerzt. Es ist natürlich ein harter Schlag für die Generationengerechtigkeit.
Dass das gesetzliche Rentenniveau fixiert bleibt, das hat die SPD klar festschreiben können. Alles in allem hätten wir da uns ein paar Verbesserungen gewünscht.
Ein Punkt für die SPD und nicht der einzige. Im Bruchsaler CDU-Ortsverband Büchenau ist man dennoch zufrieden. Von Vertrauensverlust mag hier niemand sprechen, auch wenn die klare Kante, die Friedrich Merz versprochen hatte, nur schwer auszumachen sei. Uneins ist man sich eher darüber, wie es jetzt weitergehen soll.
Die 14 von 15 Punkten, würde ich sagen, das sind wirklich CDU-Handschrift im Koalitionsvertrag. Aber wir müssen jetzt schauen, wie kriegen wir die wirklich an die Bürger, wie kriegen wir die umgesetzt.
Ich erwarte jetzt, dass die Regierung solide Arbeit macht. Und wenn sie mir jeden Abend irgendwelche Highlights liefert, dann bin ich nicht traurig darüber, sondern ich freue mich, dass ich mich um meinen Käse kümmern kann.
Bei der CSU im bayerischen Pfäffenhausen ist nicht Käse das Thema, sondern Hopfen und Gemüse. Denn wie sollen Landwirte wirtschaftlich produzieren, wenn der Mindestlohn von 15 Euro kommt?
Das ist für unsere Betriebe durchaus ein großes Problem und wird auch bei einzelnen Betrieben zur Aufgabe von Betriebszweigen führen.
Überhaupt das Geld. Hier entzweien sich die Gemüter.
Dass man nach der Wahl etwas anderes macht, was man vorher sagt, das sehe ich schon kritisch, auch zulasten der Jugend letzten Endes. Weil die 500 Milliarden, die werden verpuffen. Wir tropfen auf dem heißen Stein am Ende des Tages.
Wir treten in dem Land wieder was los mit Steuersenkungen, mit steuerfreien Zuschlägen für Mehrarbeit. Wir werden flexibler, wir bauen Bürokratie ab.
Keiner kann natürlich auf dem, was er bei der Wahlversprechung geäußert hat, auf das pochen, sondern das ist jetzt ein Miteinander, das ist jetzt die Mitte, das ist eine Demokratie.
Ein Miteinander, eine neue Regierung, gebaut auf Kompromissen. Von der Unionsbasis aber scheint sie dennoch einen Vertrauensvorschuss zu erhalten.
Und aus der Hauptstadt ist mir nun CSU-Chef Markus Söder zugeschaltet. Guten Abend nach Berlin.
Schönen guten Abend.
Herr Söder, Sie sind heute durch flapsige Sprüche wie Liebe vergeht, Hektar besteht aufgefallen und sagten, diese Koalition sei keine Liebesheirat. Droht da nun eine Zwangsehe?
Nein, aber eine Verantwortungsgemeinschaft. Wir sind in einer schwierigen Lage. Wir werden vom Osten bedroht, haben im Westen einen Handelskrieg möglicherweise vor uns und im eigenen Land wirtschaftliche Stagnation und auch politische Depression. Da gilt es mit Mut, mit Entschlossenheit, mit guten Konzepten, aber auch mit ein bisschen Optimismus voranzugehen. Und der Koalitionsvertrag jetzt, wie er vorliegt, ist eine echt gute Basis dafür, die Wirtschaft zu stärken, die illegale Migration zu begrenzen und Deutschland sicherer zu machen.
Also, Sie haben es betont, keine Zwangsehe, aber offenbar eben die Suche nach dem großen Kompromiss der großen Gemeinschaft. CDU-Chef Merz hat heute betont, anders als bei der Ampel wolle man Streitigkeiten diesmal nicht öffentlich austragen, sondern intern. Gibt es dann auch von Ihnen keine Spitzen mehr aus Bayern?
Ich weiß gar nicht, woher die Spitzen kommen sollten. Wir haben jetzt in dieser gerade auch Verhandlung uns extrem konstruktiv verhalten, ganz bewusst. Entscheidend ist halt, dass es funktioniert. Deswegen war wichtig, Steuern zu senken und die Wirtschaft zu entlasten, Leistung zu belohnen, Bürokratie abzubauen, um mehr Freiheit auch für Wirtschaft und Bürger zu haben und eben die Migration zu begrenzen, weil wir dort an der Stelle eine große Herausforderung haben. All das tun wir zusammen und ich will nicht sagen überoptimistisch, aber doch mit einem guten Gefühl dabei, denn am Ende hatten wir schon auch schwere Gespräche. Es waren noch ein paar dicke Brocken dabei, aber ich habe dieses Gespür gesehen und auch gefunden bei allen Beteiligten, dass man Lösungen will und am Ende das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich bin optimistisch für Deutschland.
Ja, Sie haben die beiden wichtigsten Themen, die der Union auch besonders wichtig waren, für den angekündigten Politikwechsel schon angesprochen, Wirtschaft und Migration. Vor der Wahl wurde da ein faktischer Einreisestopp angekündigt, also Zurückweisungen an der Grenze auch von Menschen mit Schutzanspruch. Jetzt soll es in Abstimmung mit europäischen Nachbarn diese Zurückweisungen geben. Und das Grundrecht auf Asyl soll aber unangetastet bleiben. Also doch kein faktischer Einreisestopp?
Ein klarer Richtungswechsel, der stattfindet. Zurückweisungen werden stattfinden, vermehrt Abschiebungen, und zwar auch nach Afghanistan, nach Syrien. Keine Afghanistan-Flüge, die mehr kommen, was die sogenannte freiwilligen Aufnahmeprogramme betrifft. Eine Aussetzung des Familiennachzugs. Das Staatsbürgerschaftsrecht wird wieder verändert, also wie es vorher in die Richtung war. Die Bezahlkarte wird überall eingeführt. Also das sind ganz starke Punkte, die noch verbunden sind mit deutlichen Veränderungen bei der Vorratsdatenspeicherung. Ich würde mal so sagen, das ist ein ziemlich großer Wurf und auch große Veränderungen, ein echter Richtungswechsel beim Thema Migration und beim Thema Sicherheit. Das ist tatsächlich Law and Order.
Dann kommen wir kurz zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Der Soli, den wollten Sie unbedingt abschaffen, der bleibt nun doch. Warum konnte sich hier die SPD durchsetzen?
Nun, zunächst mal das Verfassungsgericht hat eine Entscheidung getroffen an der Stelle, die es zu respektieren gilt. Und wir haben eine Prioritätenliste erstellt. Die Priorität heißt zunächst mal, die Unternehmen zu entlasten. Und die Unternehmen werden entlastet mit Superabschreibungen, die in den nächsten 3 Jahren gemacht werden, entlastet mit deutlich gesenkten Energiekosten, was extrem wichtig ist für die Industrie bei Chemie, Automobil oder auch in Bereichen des Maschinenbaus. Danach kommt die Körperschaftssteuer und parallel wird überlegt, eine Einkommensteuersenkung zu machen. Hinzugefügt noch mit anderen Steuerarten, zum Beispiel im ländlichen Raum wird die Pendlerpauschale erhöht. Das sind alles Maßnahmen, die der Wirtschaft gut tun werden. Hinzu kommt noch, dass wir bei Bürokratie Abbau Lieferkettengesetz, Bürgergeld, Heizgesetz, das kommt alles weg, wird ganz anders aufgestellt, bis hin zu vielen, vielen kleinen Dokumentations- und Statistikpflichten. Also da gibt es einen großen Satz nach vorne. Wir brauchen da keine Kettensäge wie woanders, aber da wird tatsächlich tief hineingeschnitten, um die Bürokratie zu entlasten. Das hilft Mittelstand, Handwerk ganz besonders.
Ja, wenn Sie gerade über kleinere und mittlere Einkommen auch sprechen, steuerliche Entlastung sollen da erst in 2 Jahren kommen. Warum nicht jetzt schon?
Nun, am Ende ist die Finanzierung wichtig. Wir haben Folgendes verabredet. Die Investitionen werden auch nicht irgendwie, da sind ja ganze Mondsummen genannt worden, nach dem Motto 1 Billion, ich glaube, stammt sogar von der AfD, diese Summe ist natürlich falsch, maximal 150 Millionen in Investitionen in Infrastruktur und Technologie. Und gleichzeitig muss konsolidiert werden im normalen Haushalt. Beispielsweise, ich habe es angesprochen, durch Bürgergeld, Heizgesetz, viele dieser Dinge, die da schiefgelaufen sind und auch in anderen Bereichen. Der Staat muss an sich selber auch sparen, sodass wir insgesamt auch die Freiräume entwickeln können für eine Einkommensteuerreform. Das Entscheidende ist allerdings, wie sich die wirtschaftliche außenpolitische Lage entwickelt. Eines kann ich Ihnen garantieren, wir holen auf und wir werden auch Deutschland wieder stark machen. Ich hoffe sehr, wir haben gerade vorhin bei Ihnen ja auch gesehen, dass die Trumpsche Zollpolitik jetzt doch wieder hin und her wechselt. Deswegen kann keiner eine Garantie abgeben, aber eine Garantie kann man machen, wir werden wieder stärker.
Kommen wir noch mal zur Einigung auf einen höheren Mindestlohn im Koalitionsvertrag. Der kommt bei Teilen Ihrer Basis gar nicht gut an. Was sagen Sie denn?
Ja, zunächst mal heißt es, dass die Kommission weiter bestehen bleibt und die entscheidet. Es ist ja nicht ein Mindestlohn fix vereinbart worden, der jetzt sein muss, aber eben ein Korridor, in dem es möglich ist. Ich finde, das ist da seriös zu gestalten. Wir haben ja parallel dazu die Flexibilität erreicht, dass die Arbeitszeit, es scheint auf den ersten Blick nicht wichtig zu sein, dass die Arbeitszeit, die Höchstbelastung der Arbeitszeit nicht mehr täglich, sondern wöchentlich organisiert wird. Ist aber ein Riesenschritt nach vorne, weil in vielen, vielen Branchen das enorm helfen wird. Und wir haben zum Beispiel bei betroffenen Branchen wie der Landwirtschaft, wo der Mindestlohn wirklich drückt, gerade bei Saisonarbeitern, Sonderregelungen, was die Sozialversicherungspflicht betrifft, bei der Frage, wie lang Saisonarbeiter befreit wird, gemacht, sodass wir, glaube ich, insgesamt einen vernünftigen Kompromiss haben. Es ist wie in allen solchen Zusammenarbeiten. Man muss einander respektieren, die Position des anderen annehmen. Es reicht nicht nur, einen dominieren zu wollen, sondern am Ende kommt man nur so zu guten Ergebnissen. Und ich glaube, das lässt sich sehen.
Kommen wir noch kurz zu Ihrer künftigen Rolle auf die Frage heute, ob es nur einen Vizekanzler, mutmaßlich SPD-Chef Klingbeil, oder doch 2 geben wird. Haben Sie gesagt, es gäbe nur einen, aber man werde von Ihnen hören. Werden Sie heimlicher Vizekanzler oder doch heimlicher Kanzler?
Nein, keins von beiden. Übrigens, der Vizekanzler unterliegt ja dann auch der Richtlinienkompetenz des Kanzlers. Das unterliegt dann bayerischer Ministerpräsident nicht. Aber so wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, ist es meine feste Überzeugung, dass die Lage in unserem Land eigentlich schon viel zu ernst für diese ganzen Spielchen ist. Wie ich vorhin Nachrichten gesehen habe, die anderen sagen immer, die einen sagen, das ist ihnen zu wenig, die anderen sagen, es ist zu viel. In unserem Land wird immer nur alles gemäkelt und schlecht gesprochen. Und ich habe eine andere Auffassung. Ich möchte mit Kraft und Optimismus, aber eben auch mit, sagen wir mal, wie soll ich sagen, jemand, der nicht nur im Wald steht, sondern vielleicht auch den Blick ein bisschen von außen hat, aus der Praxis, auch der Landespolitik heraus, einen Beitrag leisten, den aber nicht immer nur öffentlich, sondern in den Gremien, so wie wir es die letzten Wochen auch in der Koalitionsverhandlung gemacht haben. Das scheint mir effektiv und mir geht es darum, was Gutes für unser Land zu erreichen.
Sagt CSU-Chef Markus Söder, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und das Interview haben wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet. Zum Koalitionsvertrag von Union und SPD hat Anna Engelke, die stellvertretende Leiterin unseres Hauptstadtstudios, folgende Meinung.
Gleich auf der ersten Seite des Koalitionsvertrags steht dieser Satz. Viele Bürgerinnen und Bürger sind unzufrieden. Ich zähle mich durchaus dazu. Um die Welt da draußen und auch bei uns im Land ist es nicht gut bestellt. Einerseits. Andererseits, unzufrieden sein, das ist auch bequem. Es hat was von verschränkten Armen vor der Brust, von halb leerem statt halb vollem Glas und von schlechter Laune. Aber ist unzufrieden sein wirklich die schönste Rolle, die wir uns vorstellen können? Passt zu uns nicht auch mal die Rolle der Großzügigen? Derjenigen, die sagen, warten wir doch mal ab, was passiert, wenn diese Regierung mit dem Regieren anfängt. Klar, Ich habe da auch noch einige Fragen zu dem Koalitionsvertrag. Zum Beispiel, warum man als SPD noch Wahlen gewinnen soll, wenn man mit 16,4% trotzdem 7 Ministerien bekommt. Oder wie genau sich die künftige Regierung über das reine Behaupten hinaus um junge Leute kümmern will. Und schließlich, woher genau das ganze Geld kommen soll, um das Rentenniveau zu halten, die Mütterrente zu bezahlen und auch noch einige andere Vorhaben aus diesem Vertrag. In den mehr als 140 Seiten stecken noch viele Fragezeichen. Das wissen auch die Koalitionäre. Aber immerhin, sie haben sich in vergleichsweise kurzer Zeit zusammengerauft. In Europa inzwischen alles andere als selbstverständlich. Es kann übrigens auch gut sein, dass sie eine echt schlechte Regierung werden. Aber vielleicht eben auch nicht. Mein Vorschlag, wir geben ihnen jetzt erstmal eine Chance.
Die Meinung von Anna Engelke. US-Präsident Donald Trump hält die Welt weiter in Atem mit seiner Zollpolitik. Am Abend verkündete er eine sofortige 90-tägige Pause für die neuen Zölle, allerdings nicht für alle Länder. Sie gelte für Nationen, die mit seiner Regierung über eine Lösung verhandelten, so Trump. Den Zollstreit mit China verschärfte er jedoch weiter. Und damit direkt zu Kerstin Klein in Washington. Kerstin, US-Präsident Trump hat also eine Kehrtwende angekündigt. Soll diese Zollpause denn auch für die EU gelten?
Also explizit ausgenommen hat er die EU nicht, aber sowohl er als auch Menschen aus seinem Team, die sich geäußert haben, waren genauso zu verstehen, dass es nämlich noch mehr Zölle gibt für China, 125% jetzt, und für alle anderen gilt eben nur noch dieser Basiszoll von 10% für diese Pause von 90 Tagen und das dann auch für die EU. Und in dieser Zeit, da soll verhandelt werden. Und da war ganz interessant, da hat Donald Trump nach der EU gesagt, mit jedem der Staaten könne man einen Deal machen, also da sprach er von Einzelstaaten. Das kann ja nicht im Interesse der EU sein, die wird ja gemeinsam verhandeln wollen. Also allein schon an dieser Stelle dürften Verhandlungen extrem schwierig werden.
Kerstin, und wie hat Trump diesen 90-Tage-Aufschub begründet?
Ja, er sagte eben am Rande eines Termins, er sei da seinem Instinkt gefolgt, vor allen Dingen seinem Instinkt. Er sagte aber auch, viele Menschen seien nervös geworden, was gelinde gesagt eine krasse Untertreibung ist. Auch in der eigenen Partei, bei den Republikanern, da gab es immer mehr Menschen, denen es Sorge gemacht hat, dass Donald Trump offenbar diese Zölle aus Prinzip verfolgt, mehr als dass er da einen Deal rausschlagen will. Und die dürften auf ihn eingewirkt haben. Die dürften gesagt haben, du bist doch allen voran der größte Dealmaker überhaupt, versuch doch was für die USA rauszuholen. Also das scheint so ein bisschen vielleicht möglicherweise ein Ausweg zu sein, der ihm da auch geboten wird aus dieser Spirale von Zöllen, Gegenzöllen, Zöllen, Gegenzöllen. Nur es ist nicht ganz klar, ob Donald Trump das auch dauerhaft nutzt, diesen Ausweg zu nehmen. Er hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt bei diesen Zöllen. Er kann da in den Verhandlungen nicht mit kleinen Zugeständnissen rausgehen. Er muss da richtig was für die USA rausholen. Und das wird wiederum dann schwer, weil das müssen ihm die anderen Staaten ja auch erstmal zugestehen.
Wie haben die Märkte reagiert?
Ja, die haben sich hier sofort erholt. Also alle drei großen Aktienindizes, der Dow Jones, der S&P 500, der Nasdaq, die sind sehr nach oben gegangen. Donald Trump nannte das den größten Tag in der Geschichte der Finanzmärkte. Das ist natürlich einmal wieder in Trump'scher Manier übertrieben, aber die sind tatsächlich sehr weit nach oben gegangen. Daran sieht man, wie sehr die Märkte ein solches Signal der Verhandlung, der Pause sich gewünscht haben. Aber man muss auch sagen, Finanzmärkte mögen ja Sicherheit und hassen Unsicherheit. Und das hier ist mitnichten eine Sicherheit, die Donald Trump da bietet, weil er auch heute wieder sagte, ja, ich verhandle, aber er sagte auch gleichzeitig wieder, dass er findet, dass die USA seit Jahrzehnten über den Tisch gezogen werden, dass er Zölle im Grundsatz gut findet. Also auch da kann es sein, dass Donald Trump sich in wenigen Wochen schon wieder ganz anders entscheidet.
Es bleibt also spannend. Vielen Dank, Kerstin Klein nach Washington. Die Forderung, die gibt es schon lange, ein Grundeinkommen für alle ohne jede Bedingung. Ein Experiment dazu, das gab es in den vergangenen 3 Jahren. Und die Frage, was macht das mit Menschen, wenn sie einfach so jeden Monat 1.200 Euro bekommen? In einer Studie mit mehr als 100 Teilnehmenden wurde genau das untersucht. Allerdings waren sie alle alleinlebend, zwischen Anfang 20 und Anfang 40 und erwerbstätig. Deshalb ist die Langzeitstudie nur begrenzt aussagekräftig, aber sie gibt immerhin einen kleinen Einblick, was das Grundeinkommen mit Menschen macht und sie mit dem Geld gemacht haben. Andreas König berichtet.
Er hat 3 Jahre lang bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. 1.200 Euro netto jeden Monat. Sergej ist einer von 122 Probanden. Der Anfang 40-Jährige hat für einen Internetshop gearbeitet.
Man geht zur Arbeit, es ist dunkel. Man kommt von der Arbeit, es ist dunkel. Wenn man den ganzen Tag beschäftigt ist, stellt sich oft gar nicht die Frage, was wäre, wenn?
Die Was-wäre-wenn-Frage hat sich auch die 32-jährige Giulietta selten gestellt, bis sie aus 2 Millionen Bewerbern ausgewählt wurde für das Grundeinkommen.
Ich habe meinen Job als Kundenserviceberaterin gekündigt. Ich hatte Angst davor, für immer einfach nur die unsichtbare Angestellte zu sein und mehrere Jobs gleichzeitig haben zu müssen, damit man einfach seine Lebenskosten decken kann.
Das Experiment ist einzigartig, wird finanziert von 140.000 privaten Spendern und wissenschaftlich begleitet, etwa vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. So verschieden die Menschen, so verschieden die Prioritäten. Manch einer nutzt das neu gewonnene Geld tatsächlich erst einmal für Konsum.
Wir haben tatsächlich in der Zeit, ich habe es einmal aufgeschrieben, waren wir eine Woche in Ägypten, dann haben wir eine Woche Deutschland-Tour gemacht, waren noch 2 Wochen noch in Thailand und jetzt sind wir kurz vor den 2-wöchigen Karibikurlaub auf der AIDA.
Genau. Auf der AIDA?
Ja.
Der gelernte Rettungssanitäter nutzt später das Grundeinkommen, um zum LKW-Fahrer umzuschulen. Viele studieren, machen sich selbstständig, unterstützen Angehörige oder machen eine Ausbildung wie Giulietta. Durch das Grundeinkommen hat sie nun die finanzielle Sicherheit, sich auf eine Ausbildung zur Heilpraktikerin zu konzentrieren, arbeitet nur Teilzeit nebenbei.
Von der Zeit her hat sich mit dem Grundeinkommen nicht viel verändert. Ich habe trotzdem eine ganz normale 5-Tage-Woche, nur dass ich sie mir jetzt selber einteilen kann.
Und Sergej hat die Arbeitszeit in seinem alten Job reduziert und arbeitet als Yogalehrer.
Wir haben, denke ich, sehr gut falsifizieren können, die Stereotype, mit der wir konfrontiert waren. Nämlich, dass die Leute aufhören würden zu arbeiten, sich in die Hängematte legen würden.
Zudem fühlen sich laut Studie die Teilnehmer weniger gestresst bei besserer mentaler Gesundheit. Kritiker halten dagegen, unter anderem seien 122 Probanden zu wenig für pauschale Aussagen. Und 3 Jahre Grundeinkommen zu kurz für realistische Lebensentscheidungen. Dennoch, dank des Experiments, so die Forscher, gebe es erstmals eine empirische Grundlage zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Und es ist heute noch mehr passiert, darum geht's jetzt in den Nachrichten mit dir, Jens.
Im Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Die Borussen unterlagen mit 0:4 im Olympiastadion von Barcelona. Damit steht Dortmund in der Champions League vor dem Aus. Der Tabellenführer der spanischen Liga Barcelona bleibt weiter Titelfavorit. In der Dominikanischen Republik sind beim Einsturz einer Diskothek mindestens 124 Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere wurden verletzt, als das Dach des Gebäudes gestern zusammenbrach. Retter suchen unter den Trümmern weiter nach Überlebenden. In dem Nachtclub hatten sich hunderte Gäste für ein Merengue-Konzert versammelt. Unter den Toten sind auch viele Prominente des Karibikstaates, mehrere Sportler und Musiker sowie die Gouverneurin einer Provinz. Die Unglücksursache ist noch unklar. Die Polizei geht mit einer Aktionswoche gegen Raser vor. Mit dem sogenannten Blitzmarathon soll für mehr Sicherheit im Straßenverkehr gesorgt werden. Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen für tödliche Verkehrsunfälle. Eine Woche lang finden deshalb bundesweit verstärkt Tempokontrollen statt. Geblitzt wird vor allem dort, wo Menschen unterwegs sind, die besonders gefährdet sind. Rund um Schulen, Pflegeeinrichtungen und Baustellen. Vor 80 Jahren wurde der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer von den Nationalsozialisten getötet. Wie hier im ehemaligen KZ Flossenbürg, dem Ort seiner Hinrichtung, wurde heute vielerorts an ihn erinnert. Bonhoeffer war einer der bekanntesten deutschen Theologen des 20. Jahrhunderts und ein prominenter Gegner Adolf Hitlers. Er leistete aus religiöser Überzeugung Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Seine Hinrichtung kurz vor Ende des Krieges bezeichnen Historiker als einen bewussten Racheakt des NS-Regimes.
Illegale Migration ist nicht nur ein politisch brisantes Thema, sondern jetzt auch besonderer Leinwandstoff. Im Film Clandestin im Verborgenen geht es um vier Menschen und ihre ganz unterschiedlichen persönlichen Perspektiven. Die eines jungen Mannes etwa, der aus Marokko heimlich nach Deutschland einreist. Oder die einer Ministerin, die für harte Grenzpolitik steht, ihn aber versteckt. Das Drehbuch zu Clandestin hat schon 2017, also Jahre vor der Realisierung, den begehrten Filmpreis Lola abgeräumt. Seine Aktualität hat dieser hochpolitische Stoff aber nicht verloren. André Kartschal über die Premiere in Berlin.
Malik kommt in eine fremde Welt. Illegal nach Deutschland eingereist, steht er jetzt in Frankfurt. Hier findet der junge Marokkaner Unterschlupf, ausgerechnet bei der konservativen Politikerin Mathilda, gespielt von Barbara Suková.
If anyone finds out that I'm letting him stay here, I can pack my bags.
Das ist eine Politikerin. Ich könnte nie eine Politikerin sein. Und als Politikerin, ja, das ist ja ein bisschen auch wie eine Schauspielerin. Und die Politikerin kann ja eigentlich in der Politik oder in dem, was sie möchte, nur erfolgreich sein, wenn sie Wähler hat.
Und die Wähler sucht Mathilda eher rechts der Mitte, dort, wo sie auch selbst steht.
Wir investieren, um die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern.
Ihre neue Assistentin ist jetzt da.
Sie sind die Inhouse-Bewerber?
Ja, Amina Hazas.
Woher kommen Sie?
Ich bin von hier aus, Frankfurt.
Aha.
Die rechte Politikerin, die zu Hause einen illegalen Migranten versteckt, gerät zunehmend in Gewissenskonflikte. Und, so zeigt sich im Laufe des Films, früher muss Mathilda auch einmal anders gewesen sein, idealistischer und wohl auch linker.
Natürlich auch als junger Mensch denkt man, man ist moralisch, man will das Moralische und das Gute machen. Und dann merkt man im Leben, man macht doch einige Dinge, vielleicht wenn man zurückguckt, waren die wirklich so gut? Waren die wirklich so moralisch? Bin ich wirklich so? Und dann, dann wird man pragmatischer und in manchen Fällen, wie sie eben, auch konservativer.
Clandestin ist ein Film über viele Themen, auch über Eitelkeiten und Intrigen, über gleichgeschlechtliche Liebe und Machtmissbrauch. Die Idee hatte die Regisseurin schon 2012, dann aber dauerte es.
Es kamen ein paar Dinge hinzu. Es sollte eigentlich in Brüssel spielen, EU-Parlament und eine britische Abgeordnete. Dann kam der Brexit, dann kam irgendwann noch Corona hinzu. Dann gab es Co-Produktionspläne, die auch aus diversen äußeren Gründen gescheitert sind. Also es war eine lange Zeit, ja.
Nach mehr als 10 Jahren Anlauf war heute Abend Premiere in Berlin. In die Kinos kommt der Film am 24. April.
Ja, und Claudia, das Wetter ist aus Sicht vieler Pflanzen im Moment wohl alles andere als großes Kino. Es ist für sie seit Wochen viel zu trocken. Gibt es denn da Hoffnung auf irgendwie eine Art Programmänderung?
Ja, Julia, ist zumindest in Sicht, auch wenn wir es noch nicht so 100% sicher sagen können, weil es noch eine kleine Unsicherheit gibt, ob es jetzt wirklich am Wochenende regnet oder nicht. Was den April angeht, der ist ja noch gar nicht so alt, also noch nicht mal das erste Drittel ist rum, haben wir in Essen jetzt schon 104 Sonnenstunden. In Ulm 94, genauso Kap Arkona 99 Stunden Sonne. Und das ist jetzt schon, oder sind jetzt schon 60% für Essen. Ulm 52, Kap Arkona 44%. Noch nicht mal das erste Drittel ist rum, dürften jetzt also höchstens so knapp über 33-34% sein. Es ist sehr sonnig und es geht für die meisten auch bis Samstag sehr sonnig weiter. Hochdruckeinfluss und das vor allen Dingen hier über England und über Irland. Dieses Hoch wird sich weiter verlagern Richtung Osten und dementsprechend wird dann Platz sein für Tiefdruckgebiete. Andere Wettermodelle, also Vorhersagemodelle, sehen aber jetzt schon wieder ein neues Hochdruckgebiet, das sich möglicherweise am Wochenende bei uns etabliert. Also ist noch ein bisschen unsicher, aber es könnte wirklich dann zum Wochenende, vor allen Dingen Sonntag hin, mal wechselhafter werden, häufiger nass werden. Und das würde der Natur ausgesprochen gut tun. Jetzt in der Nacht ist es auf jeden Fall trocken. Es gibt ein paar dichtere Wolkenfelder im Nordosten. Die kommen jetzt auch in der Nacht ein bisschen weiter nach Süden voran. Morgen tagsüber dann nach Westen, Nordwesten hin erstmal dichtere Wolken. Wolken. Im Laufe des Tages lockert es mehr und mehr auf und die Sonne kommt raus. Das heißt, für die meisten wird es ein sehr sonniger Nachmittag. Die Temperaturen gehen jetzt in der Nacht zurück auf Werte von meist 7 bis minus 1 Grad, minus 1 Grad in höher gelegenen Alpentälern. Morgen Nachmittag 11, 12 Grad mit Wind von der See an der Küste. Dagegen bis zu 20 Grad im Breisgau. Und die nächsten Tage bringen wieder viel Sonnenschein mit ein paar Wolkenfeldern. Am Freitag vor allem nach Nordosten hin. So über Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern kann es dann schon zu ersten einzelnen Schauern kommen. Höchstwerte bis zu 23 Grad, bis zu 26 Grad am Samstag. Da wird es für die meisten sonnig und dann möglicherweise halt Programmänderung am Sonntag.
Na, das ist doch mal was. Dankeschön, Claudia. Ja, das waren sie schon, die Tagesthemen an diesem politisch besonderen Tag. Um die neue mögliche Bundesregierung geht es gleich auch bei Sandra Maischberger. Und morgen Abend begrüßt Ingo Zamperoni sie hier dann wieder. Tschüss und bis bald.